Herzlich willkommen heute am Freitag zu einer neuen Ausgabe des Money Train. Mit dabei stellvertretender Chefredakteur des Aktionärs Martin Weiß. Ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch.
Danke. Wir sprechen über eins deiner Lieblingsthemen, aber ja, auch, ich glaube, den Elefanten im Raum dieser Woche. Es hat ja große Gerüchte gegeben um Intel. Wir wollen dann weiterschauen zu einem Superstar gerade aus China, Alibaba. Ja, und dann zum Schluss schauen wir uns nochmal eine Nike an. Die hatte ja 2 Jahre in Folge, die nicht so gut gelaufen sind. Jetzt gerade mit einer neuen Zusammenarbeit mit Skims von Kim Kardashian, die Marke, konnte man wieder so ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Aber ob das dann reicht, schauen wir uns dann heute mal an. Aber wir starten mit Intel. Wir erinnern uns natürlich an den großen Abverkauf vor ein paar Monaten. Ja, und jetzt die großen Neuigkeiten, dass Intel möglicherweise aufgesplittet werden soll, könnte. Ja, und dass TSMC und Broadcom sich dann einzelne Sparten, einzelne Anteile sichern sollen. Was sagst du dazu?
Ja, genau. Das ist momentan tatsächlich der Tenor, den wir hören. Wir haben auf der einen Seite hier im August den massiven Abverkauf, einer der größten Verluste für Intel in der Geschichte des Unternehmens an der Börse, ausgelöst durch schwache Quartalszahlen, und die Dividende wurde ausgesetzt, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ja, also viele Anleger, die dann vermutlich wirklich gesagt haben, okay, das sieht bei denen operativ nicht gut aus, das wird dauern, und das Einzige, was mich noch gehalten hätte in dem Titel, die Dividende, auch noch gestrichen ab, ich glaube dann Spätherbst, Winter. Und ja, es gab dann einiges da zu beachten. Also jetzt die Gerüchte, ein möglicher Verkauf. Ja, das passiert häufig dann, wenn Unternehmen über längere Zeit in der Krise stecken, wie Intel, wegen der Fertigung, weil sie den Anschluss bei künstlicher Intelligenz verloren haben, weil sie enttäuscht haben mit ihren Gaudi-Chips, von denen man sich sicherlich auch mehr erhofft hatte. Und jetzt, wie gesagt, dieses Gerücht, das dann aufgetaucht ist, Wall Street Journal, das geschrieben hatte, ja, TSMC könnte am Foundry-Geschäft interessiert sein und das Design-Geschäft könnte dann an Broadcom beispielsweise veräußert werden. Kam jetzt nicht ganz überraschend. Es gab schon mal Übernahmegerüchte, da war Broadcom isoliert. Jetzt kam, wie gesagt, TSMC mit dazu, angeblich, weil man auch von Seiten der Trump-Administration wohl das Unternehmen ins Spiel gebracht hatte, um technologisch zur Seite zu stehen. Finde ich erstmal verwunderlich, weil ja eigentlich berührt das schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen nationale Sicherheitsinteressen, aber sicherlich nationale Interessen bei Intel. Mhm. Dass man sich dann einen asiatischen Player mit ins Boot holt, gut, aber das mag einfach nur Pragmatismus sein. Wie wäre das in der Ausgestaltung? Was halte ich davon? Im ersten Moment dachte ich, eigentlich nicht. Ja, also das Foundry-Geschäft selber ist reizvoll über einen längeren Zeitraum, glaube ich. Wenn es funktioniert, wenn sie ihre Probleme in den Griff kriegen und dann mit den Fertigungstiefen, Fertigungsbreiten, also 10 Nanometer und darunter 7 Nanometer tatsächlich mal in die Massenproduktion einsteigen können. Das finde ich schon ganz spannend, aber man darf nicht vergessen, die Asiaten sind da schon einen Schritt weiter. Mhm. Also sie hinken immer noch tatsächlich hinterher. Die Frage ist, glaube ich, eher so, die man sich gerade stellen müsste, nach dem Wert. Ja, also Intel wird an der Börse noch mit 112 Milliarden Dollar bewertet. Der Buchwert dürfte in etwa im Bereich, naja, 105, 107 Milliarden Dollar liegen. Und wenn man sich auch anschaut, dieser Buchwert, wie der sich zusammensetzt, dann der weit überwiegende Anteil ist halt eben diese Sachanlagen, das sind die Maschinen, Frontend, also Produktionsanlagen, und das, was gebaut wird. Also rund 50 Milliarden entfallen auf das, was da ist an Fabriken, und 50 Milliarden an das, was gerade in der Umsetzung ist. Für diese 50 Milliarden, die in der Planung sind, gibt es Finanzpartner. Die sind mit eingestiegen, jeweils so um die 5 Milliarden. Nein, gar nicht wahr. Jeweils so, nicht jeweils so, sondern insgesamt so etwa 25 Milliarden. Mhm. Das dürfte es in etwa sein. Man sieht also, das ist ein hochkomplexer Deal, der hier gestrickt werden müsste. Erstmal, weil sehr viele Partner mit an Bord sind. Und weil es auch um Dinge geht, die noch gar nicht produziert wurden. Die Fabriken sind gerade in der Umsetzung. Mhm. Wie bewertet man sowas? Eher niedrig. Das ist ja, und das ist das Problem. Intel hat Aktionäre. Als Aktionär würde ich sagen, naja, also klar, mag momentan nicht so viel wert sein, aber in 1, 2, 3 Jahren, wenn das Ganze ins Laufen kommt, der Turnaround eingeleitet wird, ja, wenn das alles klappt, dann könnte es sehr viel wert sein. Und dann wurde das hier vielleicht verschleudert. Die würden sich sicherlich verschaukelt fühlen. Mhm. Also glaube ich, dass man da schon mit Gegenwind zu rechnen hätte. Was die Designsparte betrifft, die würde sicherlich mehr Geld erzielen, klar. Aber insgesamt ein sehr komplexer Deal, nicht so einfach zu stemmen. Wer würde etliches an Zeit kosten, den zu stricken? Er müsste etliche Hürden übernehmen, politisch natürlich auch. Ja, also wie gesagt, es geht um Asiaten, die dann unter Umständen die Kontrolle sogar bei den Amerikanern übernehmen. Ich könnte mir vorstellen, das gibt Probleme.
Ja, du hast es schon angesprochen. Ich glaube nicht, dass auch ein Trump da großer Fan von wäre, der natürlich die America First-Politik dann verfolgt.
Wie gesagt, ich will das nicht in Abrede stellen. Offensichtlich, so wie es heißt, sei ja die Trump-Administration auf die Unternehmen zugegangen, hat gesagt, okay, wir halten das für eine gute Idee, ja, damit diese Hängepartie bei der Produktion endlich mal einen Schritt nach vorne kommt. Ja. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube nur, es wird Leute geben, die das nicht gut finden. Ja, und die trotzdem noch ein bisschen was, ein Wort mit zu reden haben. Und wir sehen das hier nochmal, genau, das ist die Grafik, was die Investition letztendlich betrifft bei Intel. Man sieht das hier, Construction in Progress, also letztendlich das, was Intel in die Hand nimmt, um neue Fabriken aufzubauen, um auch Jobs in den USA zu schaffen. Es ist ja nicht so gewesen, dass sie das nicht gewollt hätten. Es dauert nur alles sehr viel länger, als sie das erwartet hatten. Und ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Hochkomplexer Deal, wird sehr interessant sein. Die Foundry-Sparte, also die mit den Fabriken, die noch in der Umsetzung sind, wie man das bewerten wollte, weiß ich nicht. Bleibt eine Wildcard. Aber ich finde es interessant, dass die Aktie angesprungen ist.
Ja, fand ich tatsächlich auch. Und wenn man sich mal die Analystendaten auf Bloomberg anschaut, wir haben jetzt 79% der Analysten, die gerade sagen, hold, also am besten gar nichts mit der Aktie machen oder sie wissen es eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, es äußert sich eigentlich aktuell auch keiner so wirklich positiv, dass man das Ding kaufen soll. Wir sehen es jetzt hier bei 26,09 aktuell. Ja, wir bewegen uns ja fast, ich will es gar nicht aussprechen, aber so langsam auf die 30-Dollar-Marke schon wieder bei Intel zu. Ob sich das jetzt natürlich so hält dann mit dieser Power, die gerade im Chart ist, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Genau, wir haben da jetzt...
Ja, wir hatten das... Oh, klasse. Kann man nicht malen. Machen wir es mal so. Das geht auch. Also es gab immer mal wieder so Gegenbewegungen nach dem Ausverkauf, wo die Aktie versucht hat, mal so einen Anlauf zu starten. Das hatten wir auch durchaus mal gespielt im Aktionär. Dieses Reintreten in dieses Gap, in diese Kurslücke, die hier aufgerissen wurde. Das ist... Ja, genau, die hier aufgerissen wurde. Also diesmal scheint es geklappt zu haben, 200-Tage-Linie, aber wie gesagt, das sind Gerüchte, ja. Und wenn die wieder abklingen, abkühlen, dann kann natürlich durchaus werden Teile der Anleger sagen, okay, dann ist es erstmal für mich gewesen, dann schaue ich mal in einem halben Jahr wieder, wird reichen, ja, was dann passiert. Die Aktie ist jetzt mittlerweile vom Tief aus 35-40% gestiegen, dass die Analysten da sagen, also wir sehen jetzt gerade fundamental keine Begründung, weshalb man da drin sein sollte. Kann man mitspielen. Gab ja auch einige, die sich positiv zu einem möglichen Deal geäußert haben. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also es bleibt eine spekulative Position. Für mich war immer klar, da unten, ich fand sie günstig im Bereich 2019, fand ich sie günstig, da braucht man langen Atem. Das ist ja das, worauf es auch beim Anlegen ankommt, dass man vielleicht einfach mal sagt, nicht in 2 oder 3 Wochen oder 5 Wochen, sind ja ganz viele jetzt dran gewöhnt, da kann man Rheinmetall oder wie die alle heißen, ja, die dann so stark gestiegen sind. Nein, das ist eben nicht. Aber wenn man das über einen längeren Zeitraum sieht und davon ausgeht, dass sie überleben, kannst du vielleicht damit dann wirklich richtig Gewinne einfahren.
Ja, Spekulation bleibt.
Spekulation.
Danke für die Einschätzung. Wir gehen weiter nach China und zwar auf Alibaba. Ja, wir haben eine super Rallye jetzt in den letzten Tagen gesehen, aber grundsätzlich eigentlich gerade bei den großen Tech-Unternehmen in China. Es gab natürlich einmal die Tech-Rallye, dann gab es ja auch noch positive Aussagen vom Präsidenten Xi Jinping. Er hatte ja gesagt, man bräuchte angeblich ja keine Angst mehr vom großen Sozialismus in China haben. Man hat sich auch mit dem Alibaba-CEO Jack Ma wohl noch einmal getroffen. Und ja, man möchte die Unternehmen in Anführungszeichen so ein bisschen mehr von der Leine lassen. Was an diesen Aussagen dran ist oder nicht, das weiß man nicht, was man davon halten soll. Da würde ich dich vielleicht mal fragen. Du befasst dich ja schon seit langer, langer Zeit mit dem chinesischen Markt.
Ja, und deshalb kann ich mich auch daran erinnern, dass es früher andere Gespräche gegeben hat. Ja, man weiß jetzt nicht, unter welchem Eindruck dann jetzt die neuen Gespräche geführt wurden. Die KP ist eigentlich immer bereit, die Zügel, sagen wir mal, in einem Maße locker zu lassen, wie es ihren Zielen dient. Das heißt Wirtschaftswachstum, das brauchen sie momentan, damit sie ihre Ziele von 5% bei der beim Wachstum einfach überhaupt erreichen können. Dafür benötigen sie Technologie und dafür benötigen sie natürlich die Konzerne wie Alibaba. Wir sehen aber auch, wenn sie ihre Machtposition in irgendeiner Art und Weise gefährdet sehen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, dass wirklich sehr kurzfristig und dann richtig hart durchgegriffen wird und Wachstum auch beschnitten wird. Bestes Beispiel, sie haben mal in einem Handstreich Online-Education über Nacht praktisch beerdigt. Ja, es gab zwar Gerüchte vorher, dann gab es einen Beschluss und damit war in der Industrie den Boden gleich gemacht, die Dutzende Milliarden Dollar schwer war. Also von daher, wenn du mich fragst, wie dieser neue Kuschelkurs, den du ja gerade ansprichst, ich würde nicht allzu viel drauf geben. Man hat sich jetzt miteinander arrangiert. Jack Ma war ja monatelang untergetaucht nach den letzten Gesprächen. Diesmal scheint das nicht machen zu müssen. Zeigt, dass man sich so vielleicht ein bisschen arrangiert einfach. Ja, die einen liefern das Wachstum und dafür kriegen sie dann ein paar mehr Freiheiten.
Ja, oder er wurde untergetaucht. Aber wir wollen keine komischen Theorien hier aufstellen. Das ist alles nur Spekulation. Ja, danach, nachdem wir ja schon eine schöne kleine Rallye gesehen haben, gab es ja auch dann nochmal die Quartalzahlen, die ja dann auch nochmal für richtig Power gesorgt haben. Ja, die sahen gut aus und vor allen Dingen bei einer Sparte beim Cloud-Wachstum. 13% Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Da habe ich direkt an Microsoft zum Beispiel gedacht, die ja gerade jetzt oder generell die westlichen Tech-Unternehmen haben gerade da bei Cloud, außer Amazon, das war vielleicht so ein bisschen ausgenommen, haben die ja geschwächelt. Und dann kommt eine Alibaba daher mit 13%. Können wir das, also das können wir aber glauben, oder?
Ja, also es geht nicht darum, dass ich denen die Zahlen nicht glaube. Ja. Man muss es nur mal in ein Verhältnis setzen. Mhm. Du hast bei den großen amerikanischen Konzernen hast du mittlerweile einen Runrate 50 Milliarden, 60, 70 Milliarden Dollar, ja, was sie pro Jahr an Geschäft mit der Cloud machen. Bei Microsoft wahrscheinlich sogar noch mehr. Jetzt hast du bei Alibaba dieses Wachstum von 13%. Was am Ende bedeutet, dass sie 4,5 Milliarden umgesetzt haben. Mhm. Also das heißt, auf der einen Seite, ja, das Wachstum ist da und es war in den vergangenen Quartalen eben enttäuschend. Ja, Wachstumsraten mal 3%, mal 2%, das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Mit DeepSeek und mit der KI, die plötzlich aufgetaucht ist und dann eben mit den Nachrichten auch bei Alibaba. Wir haben übrigens auch eine KI, die heißt Gwen 2.5. Das neue Installment wurde da released und siehe da, sie scheinen jetzt tatsächlich mit entsprechenden KI-Anwendungen das Ganze auch monetarisieren zu können. Und ich glaube, das ist das, was die Anleger jetzt gerade gut finden. Hinzu kommt, es ist ein Trendthema. Da springt man ohnehin gerne auf. Dann kommt dazu, dass diese Aktien, alle chinesischen Tech-Aktien, sind verglichen mit den westlichen Pendants wirklich im Supersonderangebot zu haben. Alibaba selbst nach dem Anstieg hier um diese 60%, das KGV auf Basis der für 2025 erwarteten Gewinne liegt etwa bei 15. Und da sind die Rücklagen tatsächlich schon inkludiert. Nimmst du die raus, was sie an Cash noch haben, und machst dann ein KGV draus, ja, dann liegst du eher so bei 11. 12 bestenfalls. Also vergleich das mal bitte dann mit Werten, wie man nimmt ja immer Amazon, wobei das nicht ganz stimmt, aber wenn du jetzt Amazon nehmen würdest, da ist der dreifache Wert wird aufgerufen. Ja, und von daher, das kommt dann alles zusammen und da ist jetzt Momentum drin, man schaut hin, man sagt, oh, Hang Seng, Hongkong läuft momentan gut, ja. Technologisch sind die nicht so abgehängt, ist doch kein Entwicklungsland, offensichtlich läuft es besser. Man sieht natürlich auch die Machtposition, die sie mittlerweile bei Elektroautos haben, das finde ich ist sicherlich auch so ein Punkt, wo sich viele Anleger denken, die können was. Ja, das ist ja nicht Ausschussware. Ich meine, wir schauen uns ja dauernd diese Elektroautos an, die aus China kommen, ob das ein NIO ist oder ob das BYD ist oder wie sie alle heißen. Das sind gut verarbeitete Autos. Und das trägt natürlich dann auch irgendwann dazu bei, dass Anleger sich einfach besser fühlen, wenn sie in solche Werte investieren. Man muss immer im Hinterkopf behalten, das politische Risiko, das existiert halt einfach in der Diktatur.
Ja.
Und ansonsten kann man sagen, man sieht ja an dem langfristigen Chart, schau, jetzt stehen wir bei 135 momentan.
Kursziel durchschnittlich ist 146 gerade.
Ja, bei 146, also würden wir irgendwo einen Schnaps drüber. Aber schau, wo die Aktie herkam, als diese ganzen Belastungsfaktoren noch nicht im Markt drin gewesen sind. Da war sie, glaube ich, bei 330. Das gilt nicht nur für Alibaba. Ja, das gilt genauso gut für eine Baidu, für meinetwegen E-Commerce, JD.com, die ja immer die chinesischen E-Commerce-Plattformen funktionieren ja alle mehr oder weniger nach demselben Prinzip. Du hast die Plattform, du hast unfassbar viele Kunden, damit die entsprechenden Daten, du hast eine Cloud und dann wird das Ganze so ein bisschen abgespalten. Also ja, Alibaba finde ich momentan gut für spekulative Naturen. Ein Freund von mir hat die Aktie, glaube ich, noch im Depot, für den freut es mich am meisten.
Okay, Grüße an den Freund von Martin Weiß natürlich. So, zum Schluss kommen wir dann, oder vielleicht nochmal die Frage hinterher, generell jetzt gerade ein Comeback für den chinesischen Markt, oder glaubst du, dass es wieder so ein kurzes Aufpochen und dann hat sich's wieder erledigt?
Es scheint diesmal ein bisschen ernster zu sein.
Ja.
Also, weil du auch du hast ein anderes Narrativ, das jetzt eben nicht mehr davon abhängig ist, dass die chinesische Notenbank, ist klar, die werden das Ganze unterstützen, die werden auch weiterhin dafür sorgen, dass es Wirtschaftsimpulse gibt, aber du hast jetzt gleichzeitig noch diesen Wirtschaftsbereich mit künstlicher Intelligenz, der für Furore im Westen sorgt. Mhm. Die Chinesen scheinen es zu können und sie kriegen immer wieder Lob. Dann auch von westlichen Experten, die sagen, DeepSeek ist ein richtig gutes Produkt geworden, richtig toll entwickelt, zeigt, was die können. Ich glaube, das zahlt alles darauf ein, dass wir vielleicht dieses Mal nicht nur ein Strohfeuer sehen, sondern bei ausgewählten Werten das Ganze etwas nachhaltiger ist. Man muss dann allerdings ein bisschen picky sein. Also du musst dann schon sagen, okay, nicht alles. Momentan zieht es ja alles nach oben. Auch die kleineren Werte, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Sondern bleibst erstmal bei den großen.
Ja, für interessierte Zuhörer, dann natürlich müssen wir einmal auf den China-Index von der Aktionär verweisen. Ich glaube, das können wir mal machen. Das ist natürlich auch.
Ja, wir haben ja den One.
Selbstverständlich haben wir zwei.
Nein, wir haben ja dann einmal den mit den großen Werten drin und einmal den Want-Index.
Ja,
der tatsächlich, keine Ahnung wie alt ist, da ist, warte mal, Want-Index ist drin, NetEase, Tencent, Alibaba und Weibo, ein Kurznachrichtendienst oder hier der Klon zu Twitter jetzt X.
Ja. Ja, Martin, das habe ich natürlich gewusst, selbstverständlich, aber ich freue mich, dass du es mir nochmal gesagt hast gerade. Ja, wie gesagt, gerne dabei auf der Aktionär nachschauen, oben auf der Website auf die drei Streifen, da kommen wir dann auf der Aktionär Premium Invest, da finden Sie dann unter anderem auch noch einige andere Dinge. So, jetzt zum Schluss gehen wir nochmal auf Nike. Ja, wenn wir uns den längerfristigen Chart einmal anschauen könnten für die Podcast-Zuhörer, das Ganze gibt's auch auf YouTube, da sehen Sie die ganzen Charts auch noch, die wir mitgebracht haben. Ja, 2023 hat es nicht so schlecht ausgesehen, aber die zweite Jahreshälfte war schon nicht mehr so positiv. Anfang 2024 hat man versucht, nochmal hochzulaufen. Ja, und dann hat man sich quasi unterhalb der 200-Tage-Linie immer weiter nach unten gearbeitet. Wie würdest du jetzt Nike bewerten, wenn wir uns mal theoretisch Adidas als Vergleich heranziehen würden? Das sieht ja fast andersrum aus, also gespiegelt fast der Chart.
Ja, es gibt ja zwei große Faktoren bei Nike. Das eine ist das China-Geschäft, ja, als Wachstumstreiber. Und sie haben ja einige Zeit unter den Boykottaufrufen in China gelitten. Sie haben sicherlich unter der Inflation, den gestörten Lieferketten in den vergangenen Jahren gelitten. Und sie haben, vielleicht wurden sie so ein bisschen auch Opfer des eigenen Erfolgs, weil sie haben ja sehr gut eigentlich abgeschnitten im Bereich Direct-to-Consumer. Also das ist die digitale Plattform. Wenn man sich das Ganze vorstellt bei Nike, wenn man sich jetzt beispielsweise einen Schuh für $100 vorstellt, ja, dann gibt es da sehr schöne Berechnungen, wie viele auf die Produktion entfallen, wie viel aufs Marketing entfällt, wie viele auf Handling etc. pp. Entfällt. Und dann stellt man fest, 50%, also wenn man einen regulären, ganz normalen, regulären Schuh und den dann in den Handel schickt, 50% gehen dann die Händler. Ja, also bei einem $100-Schuh, 50% bleiben bei einem Händler. Und tatsächlich, was glaubst du, wie hoch der Nettogewinn von Nike an einem $100-Schuh ist?
Nenn eine Zahl. Ich würde mal sagen 12%.
Tatsächlich sind es 5.
Ja.
Also $5 von einem $100-Schuh bleiben bei Nike im traditionellen Geschäft. Und dann ist klar, dass natürlich die Bestrebungen des Konzerns sein müssen, allein schon unter Shareholder-Value-Gedanken, ja, hier irgendwie die Effizienz zu steigern, ja, die Margen zu steigern. Wie macht man das? Indem man versucht, möglichst viel des eigenen Umsatzes eben über die digitale Schiene zu platzieren, weil da einfach dann diese 50% für die Händler wegfällt. Und dadurch kannst du natürlich deine Margen entsprechend steigern, nicht 1:1, ist schon klar, aber auf jeden Fall deutlich nach oben bringen. Das birgt aber auch eine Gefahr. Wenn du zu wenig oder wenn du es übertreibst mit deinem Direct-to-Consumer-Geschäft, verlierst du an Präsenz. Denn du belieferst, du bist ja nicht mehr so sichtbar bei den Händlern. Klar. Die Händler sind gleichzeitig ziemlich angepisst. Ja, die sagen, Moment, Ja, weshalb bekommen wir jetzt nur noch weniger Modelle oder nur noch das, was wir eigentlich gar nicht haben wollten? Und das, was wir gerne haben möchten, bekommen wir nicht mehr von euch. Dann ist natürlich die Motivation, vernünftig zu platzieren. Es geht ja immer darum, dass die Leute deine Marke sehen können. Ist natürlich gering. Oder nimmt einfach ab. Ja, das lässt du dir eine gewisse Zeit lang bieten und dann eben nicht mehr. Und ich glaube, da haben sie einen Fehler gemacht. Und das hat man dann gesehen unter dem ehemaligen Vorstandschef, Donahue, der ja von eBay kam. Mhm. Und bei eBay war das natürlich genau richtig. Ja, deshalb war er auch so erfolgreich. Weil er das kannte er aus dem FF, den Onlinehandel. Konnte ihm gar keiner was vormachen. Aber es hat halt eben nicht mehr funktioniert über den längeren Zeitraum. Und dann, wie gesagt, dann kamen noch die Probleme im chinesischen Handel mit dazu, ausbleibende Wachstumsimpulse. Und das hat dem Unternehmen eigentlich immer mehr zugesetzt. Fehlende Innovation. Es hat ja auch viel mit Innovation und dann auch, glaube ich, Emotionen zu tun. Ja. Du hast es vorhin angesprochen, jetzt gibt es also praktisch eine Kooperation mit Kim Kardashian, beziehungsweise Skims. Ja, genau.
Marke Skims.
Was halte ich davon? Es ist schwierig, natürlich sicherlich für das Unternehmen erstmal gut, positive Nachrichten zu produzieren. Das ist sicherlich der eine Punkt. Aber alleine so Markenbotschafter oder Kooperation werden sie nicht retten. Es ist ein starker Brand. Ein Traditionsbrand, der, glaube ich, noch bei vielen Leuten auch hoch angesehen ist, egal was der Kurs jetzt auch für einen Eindruck erweckt. Also von daher denke ich, das eine kann mit dem anderen zusammen funktionieren. Ja, mit Air Jordan hat er, also Michael Jordan hat es ja auch funktioniert.
Wo ich mich so ein bisschen dran erinnert habe, ist ja quasi ja den Ex-Mann Kanye West, der ja sein Riesengeschäft quasi mit Yeezy und Adidas gemacht hat. Und Kanye West ist ja theoretisch als Influencer technisch eigentlich noch ein bisschen kleiner als Kim Kardashian. Ich sag mal, sie ist ja eine der größten Influencerinnen, die wir auf unserem Planeten haben. Und meinst du nicht, dass das dann doch noch mal so ein bisschen was rausreißen könnte?
Doch, oder? Ja. Ich sag nicht, dass es nicht so sein wird. Ja, alles, was momentan an positiven Nachrichten reinkommt, ist sicherlich gut für den Kurs. Punkt. Ja. Aber es muss halt irgendwann auch die operative Entwicklung hinterherkommen. Also es reicht nicht aus, irgendwelche interessanten Joint Ventures, Partnerschaften wie auch immer einzugehen und sich tolle Markenbotschafter zu holen. Das wird nicht reichen für eine Marke. Sie werden wieder mit ihren Schuhen punkten müssen. Sie werden wieder, weil wenn ich joggen gehe beispielsweise, länger nicht mehr gemacht, früher aber. Ja. Also wenn ich joggen gegangen bin, habe ich ein paar Schuhe angezogen. Ich hatte halt eben meine favorisierte Marke. Da konnten irgendwelche Markenbotschafter oder was auch immer, irgendwelche Trends, konnten mir was anderes sagen. Ja, ich bin dann wieder in meine reingeschlüpft und wenn ich mich in denen wohlgefühlt habe, waren übrigens keine Nike. Ja, dann,
keine Schleichwerbung?
Nein, keine Schleichwerbung. Dann habe ich eben die genommen. Und ich glaube, also es wird am Ende hängt es auch am Produkt. Ja. Daran, dieses Produkt vernünftig zu vermarkten und natürlich profitabler zu werden.
Ja, wir sind gespannt, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen mit Adidas vergleichen würden. Adidas versus Nike, Adidas der Favorit, den man aktuell kauft?
Interessante Frage. Also ich glaube schon, dass man momentan, wenn man sich die Charts anschaut, gibt es da keine zwei Meinungen. Mhm. Ja, und wir sind, glaube ich, bisher damit ganz gut gefahren. Aber ich mag eben solche Chancen, die sich hier bieten von Unternehmen, die wirklich von einem sehr hohen Niveau über in dem Fall Jahre nach unten durchgereicht wurden, die keiner mehr will, die Stimmung ist schlecht, man will das irgendwie nicht, man will damit als Anleger nicht in Verbindung gebracht werden. Das bietet Chancen, auf einem günstigen Niveau reinzukommen. Ich glaube nämlich, dass die wird es morgen wieder geben. Das ist der weltweit größte Hersteller von Sportartikeln und Sportbekleidung. Die wird es morgen noch geben. Und sie werden den Weg aus dem Loch rausfinden, bin ich fest von überzeugt. Wird ein bisschen dauern, aber dann sind Kurse von 77, ist für mich jetzt nicht so, ist für mich jetzt eigentlich nicht so das große Problem. Also als Turnaround-Chance langfristig gesehen, würde ich die auf jeden Fall sehen.
Ja, super interessant. Martin, ich sage vielen, vielen Dank. Das soll es auch dann schon für heute gewesen sein. Kurz und knapp, ich glaube, wir hatten alles drin.
Wir hatten alles drin, ja, glaube ich auch.
Gut. Ab heute gibt es natürlich auch den neuen Aktionär. Was war das Thema?
Am Kiosk. Genau, was hatten wir denn? Ach, der große DAX-Check. Nachdem der DAX ja zuletzt doch sehr volatil gewesen ist, haben wir nochmal alle 40 Werte unter die Lupe genommen, haben die interessantesten da identifiziert, gesagt, wo die Leute jetzt tatsächlich noch einsteigen können. War nicht das einzige Thema, aber es ist ein sehr, sehr spannendes. Übrigens, das hier oben, das sollten sich die Leute auch tatsächlich durchlesen, heißt das Aktienduell Palo Alto versus CrowdStrike. Richtig.
Also, euer Aktionär jeden Freitag am Kiosk um 19 Uhr, jeden Mittwoch als E-Paper erhältlich. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen und wir sehen uns, hören uns nächsten Freitag. Machen Sie es gut. Vielen Dank.
Bis dahin.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.